Wir müssen diesen ganzen Bereich Lobpreis und Anbetung zweifach verstehen. Einmal ist es wichtig, dass wir das verstehen, dass es sich um einen Lebensstil handelt. Und dieses Wort ist ja etwas, was, ich möchte mal sagen, fast ein Modewort geworden ist unter uns Christen. Und von daher gebrauche ich das mittlerweile sehr vorsichtig. Ich habe festgestellt, man kann sehr leicht dahin kommen, dass man sagt, das ist ein Lebensstil. Wenn ich jemand frage, wann betest du oder wie viel betest du? Bete alle Zeit. Also, Gebet ist mein Lebensstil. Was bedeutet das? Ich meine, Gebet als Lebensstil. Das bedeutet dann vielleicht, dass du auf dem Weg zur Arbeit betest, beim Autofahren betest, und das ist gut. Aber wenn du nicht eine qualitative Zeit des Gebets hast, wo du dich wirklich konzentrieren kannst auf Gott, dann wirst du nicht weit in deinem Gebetsleben kommen. Oder es wird gesagt, geben ist mein Lebensstil. Und wenn du dann sagst, ja, Zehnten, warum gibst du Zehnten? Das ist alte Bund. Geben ist mein Lebensstil, 100% geben. Aber weißt du, das ist leichter gesagt als getan. Wir brauchen gewisse Dinge, an denen wir das festmachen. Wenn du Zehnten gibst, das geht ganz schön rein manchmal, Zehnten vom Bruttoeinkommen oder von dem, was du bekommst, da wird es konkret. Das ist Qualität. Es ist viel leichter zu sagen, Geben ist mein Lebensstil, Gebet ist mein Lebensstil. Wenn wir zum Thema Anbetung kommen, dann ist es wichtig, dass wir verstehen, dass Anbetung ein Lebensstil ist, aber nicht nur. Anbetung ist auch ein Ereignis. Und wir brauchen diese beiden Sichtweisen, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Anbetung ist ein Lebensstil und ein Ereignis. Ohne den Lebensstil der Anbetung ist das Ereignis der Anbetung quasi das, was wir im Sonntagmorgen Gottesdienst praktizieren. Ohne den Lebensstil der Anbetung ist das Ereignis der Anbetung hohl, flach, inhaltslos. Aber der Lebensstil der Anbetung wird sich Ausdruck verleihen durch das Ereignis der Anbetung. Jesus sagte, wenn das Herz voll ist, dem fließt es über. Oder an anderer Übersetzung, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Das bedeutet, wenn du einen Lebensstil der Anbetung führst, wird das einen Ausfluss haben. Da wird sich das ausdrücken. Da wird es irgendeinen Weg haben, wo das sichtbar wird. Und nicht nur, und das ist ja das Kostbarste, was es gibt, nicht nur in deinem Lebensstil, in deinem Charakter, in deiner Haltung zu Gott, sondern auch in dem, wie du den Herrn anbetest, wie du den Herrn preist, im Gottesdienst. Und alles, was ich jetzt sagen werde, möchte ich mehr vom Blickwinkel des Ereignisses der Anbetung verstehen. Und ich werde auch vermehrt diesen Begriff Lobpreis gebrauchen. Diese beiden Begriffe Anbetung und Lobpreis werden ja von uns auch synonym verwandt. Sie werden beliebig ausgetauscht. Wenn wir sagen Lobpreisteam, meinen wir das Anbetungsteam. Wenn wir Anbetungslieder singen, meinen wir Lobpreislieder. So, das wird ausgetauscht. Und das ist auch nicht das Problem. Das ist auch nicht schlimm, solange wir verstehen, was wahre Anbetung ist und was wahrer Lobpreis ist. Was ist Lobpreis? Und dabei möchte ich mit euch anfangen, am Ende der Bibel, beim Buch der Offenbarung. Das zentrale Thema dieses Buches ist nicht, was kommt am Ende der Zeit? Was wird der Antichrist tun? Was für Katastrophen werden geschehen? Das zentrale Thema ist nicht die Entrückung und auch nicht die große Trübsal und Drangsal, was auch immer. All die Themen, die uns so beschäftigen, sie üben einen Reiz aus auf uns Christen. Und das sind ja Dinge, die wahr sind und wichtig sind. Und ich möchte die auch nicht gering machen. Aber wenn wir das Buch der Offenbarung nur von diesem Blickwinkel her verstehen wollen und lesen, verpassen wir die eigentliche Botschaft. Das zentrale Thema des Buches der Offenbarung ist, Gott ist auf dem Thron, betet ihn an. Und in der Tat ist es ja so, als Johannes, der letzte überlebende Jünger von Jesus, etwa im Jahre 90 oder im Jahre 100 unserer Zeitrechnung, diese Offenbarung empfing, gab Gott ihm die Offenbarung eigentlich, um die Christen der damaligen Zeit zu ermutigen, durchzuhalten. Weil die Gemeinde in dieser Zeit erlebte furchtbaren Druck, Widerstand. Und viele Christen in dieser Zeit waren verunsichert und hatten es nicht einfach. Und da sprach Gott durch Johannes und sagte seiner Gemeinde, seinen Kindern, seid stark, haltet durch. Überwindet. Deswegen dieses Wort, wer überwindet, wirst du immer wieder in der Offenbarung finden. Aber warum heißt dieses Buch Offenbarung? Es ist eigentlich eine Enthüllung der wahren, ultimativen, ewigen Welt. Es gibt uns Ausschluss der Ereignisse im Himmel, die in der unmittelbaren Gegenwart Gottes stattfinden. Und so ist es nicht von geringer Bedeutung, dass das Erste, was er sah, war eine Offenbarung von Jesus. Und dann lesen wir hier in Offenbarung Kapitel 1, ab Vers 10 oder ab Vers 9. Er war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um das Wort Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Und dann heißt es hier in Vers 10, ich war an des Herrn Tag im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie die einer Posaune, die sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch. Und dann kommt die ganze Offenbarung über die Person Jesu und er sieht den Sohn Gottes in seiner ganzen Herrlichkeit. Johannes war im Geist. Er betrat oder ging in die Dimension Geist und sah Dinge vor seinen Augen. Dann kommt eine ganze Reihe von Botschaften, die er bekommt für verschiedene Gemeinden im kleinasischen Raum. Und dann in Offenbarung Kapitel 4, ab Vers 1, nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die eine Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Dann heißt es, sogleich war ich im Geist. Und siehe, ein Thron stand im Himmel. Er betrat eine andere Dimension. Dieses Wort sogleich ist auch sehr wichtig hier. Weil die Dimension Geist ist nicht, wie ich schon gestern erwähnt, weit weg. Die Dimension Geist ist hier, ist nahe. Und um sie zu betreten, musst du ein geistliches Wahrnehmungsvermögen haben. Um sie betreten zu können, muss Gott dir die Augen öffnen. Und Johannes war in diesem Zustand und zugleich war er in einer anderen Welt. Und was er sah nicht nur Jesus, den Sohn Gottes, sondern schließlich sah er den Thron Gottes. Und er wurde in die Szenerie des Himmels hineingenommen. Er wurde in eine Welt hineingenommen, die ihn überwältigte. Und jetzt wollen wir in den nächsten Minuten einmal sehen, was in dieser Welt, die wir als Himmel bezeichnen, was dort abgeht. Und das ist nicht in Zukunft, sondern das ist gerade jetzt. In diesem Moment, wo ich diese Worte rede, ist in der Dimension, die sich nennt im Geist oder Himmel, ist etwas Gewaltiges am Geschehen. Gerade jetzt, und ich lese das mal vor, was gerade jetzt passiert. Johannes sah das, hatte Einblick in diese Dimension. Und er sieht nicht nur den Thron, sondern er sieht rings um den Thron 24 andere Throne, wo 24 Älteste saßen. Und die 24 Ältesten, das sei dazu gesagt, sind die Repräsentanten. Sie repräsentieren die erlösten Menschen aus allen Nationen, Sprachen, Kulturgruppen, Rassen und so weiter und so fort. Und dann sah er die lebendigen Wesen rings um den Thron. Und diese lebendigen Wesen, sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr, Gott allmächtig, der war und der ist und der kommt. War es nicht genau das, was Jesaja erlebte? Jesaja hat ungefähr 800 Jahre, 800, 700 Jahre vor unserer Zeitrechnung gelebt, gedient. Johannes empfing seine Offenbarung ungefähr 100 Jahre nach unserer Zeitrechnung. Das bedeutet, etwa 800 bis 900 Jahre später sind diese Wesen, diese himmlischen Wesen, immer noch mit der gleichen Sache beschäftigt. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Ich frage mich, ob sie bereits fertig sind damit jetzt und zu einem anderen Attribut Gottes gekommen sind. Oder ob sie das immer noch in unserem Jahr 2002, gerade jetzt, bekennen. Ohne Ende. Heilig, heilig, heilig. Dir wird das nie langweilig, immer das Gleiche zu sagen. Heilig, heilig, heilig. Natürlich wissen wir, dass die Heiligkeit Gottes, das Wesen Gottes beschreibt. Es ist das grundsätzliche Wesen Gottes. Es ist seine heilige Liebe. Es ist seine heilige Gerechtigkeit. Es ist seine heilige Weisheit. Und als hier im Vers 8, als die lebendigen Wesen das unaufhörlich sagen, heilig, 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 und sie ihm Ehre und Herrlichkeit und Danksagen geben, so werden, in Vers 10, die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der in alle Ewigkeit lebt. Und sie werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen. Und durch deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Das geschieht um den Thron. Dann liest du in Kapitel 5, in Versen 11 bis 14, dass Johannes sah, dass eine Menge, nicht nur die lebendigen Wesen dort um den Thron waren und die Ältesten, sondern eine Menge von Engeln. Ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und dann lesen wir, und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und Ehre und Herrlichkeit machten alle Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen, Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Die 24 Ältesten, die sitzen auf Thronen, weil sie Anteil haben sollen an der Herrschaft Gottes. Und sie haben die Kronen der Überwinder auf ihren Häuptern, ihre Belohnung für ihr Leben als Überwinder. Und ich möchte euch erinnern, die 24 Ältesten sind ein Bild oder sind Repräsentanten für die erlösten Menschen, für die Schar der Überwinder. Dann siehst du sie vorher, nachdem die Engel ausbrachen in diesem Chor, heilig, 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 da siehst du sie, wie sie sich niederwerfen vor dem Thron und ihre Kronen niederwerfen und den anbeten, der auf dem Thron sitzt. Dann stelle ich mir so vor, dass nachdem sie sich hingegeben haben in der Anbetung, versuchen sie, ihre Krone wieder zu nehmen, auf den Kopf zu setzen. Und dann sehen sie sich wieder auf ihren Thron. Und in dem Moment, wo sie sitzen, sehen sie wieder Gott. Und sie werfen sich wieder hin, werfen wieder ihre Kronen hin. Diesen Eindruck bekomme ich, wenn ich die Offenbarung lese. Die 24 Ältesten sind mehr auf ihrem Angesicht als auf ihren Thron. Weil sie sehen Gott und sind eingenommen, gefangen genommen von dieser Vision. Schließlich lesen wir in Kapitel 7, Verse 9 bis 12. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte. Aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Was in diesem Vers beschrieben wird, das ist die Belohnung, die größte Ehre für jemand, der Gott dient. Dafür leben wir. Wir leben dafür, dass Menschenmassen den Himmel bevölkern werden und vor dem Thron sein werden. Aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, von jedem Kontinent, von jeder Hautfarbe. Dafür leben wir. Wenn ich diesen Vers lese, dann denke ich, Mann, es ist jede Mühe wert. Es ist jede Mühe wert, dem Herrn zu dienen. Das ist unsere Belohnung. Den Himmel bevölkert zu den Menschen, die in alle Ewigkeit Gott anbeten werden. Sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten, Amen, den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit, die Danksage und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott in alle Ewigkeit. Warum ist im Himmel, in dieser Dimension des Geistes, in dem Raum, wo Gott thront und herrscht, warum ist dort solch ein intensiver Lobpreis und solch eine intensive Anbetung zu finden? Warum bekommen wir den Eindruck, wenn wir dieses Buch lesen, dass der Himmel voll ist, voll mit Klängen, voll mit Musik, voll mit Gesang, voll mit Proklamationen, voll mit Menschen, Wesen, Engeln, die nur eines im Sinn haben, den Thron Gottes und den anzubeten, der auf dem Thron sitzt und das Lamm. Warum ist da solch eine Intensität? Der Grund ist folgender, und das ist meine erste Definition für Lobpreis. Lobpreis ist eine Reaktion auf die Offenbarung der Erkenntnis der Eigenschaften Gottes und seiner Taten. Wenn wir ihn erkennen, wenn wir erkennen, wer er ist und was er tut, wird Lobpreis, Anbetung, die unweigerliche Folge sein. Das ist das, was ich dem Buch der Offenbarung entnehmen kann. Wenn wir, wie Johannes, nur einen Augenblick sehen könnten, was jetzt in dieser himmlischen Dimension läuft, was jetzt im Himmel abgeht, wisst ihr, wir würden hier nicht so sitzen. Wir würden sofort flach auf unserem Angesicht liegen. Und wir brauchten erstmal eine ganze Zeit, um uns zu berappeln. Aber was wir sehen würden, das würde uns faszinieren, das würde uns überwältigen, würde manchen vielleicht schockieren. Und spätestens dann würdest du deine Lieblingssünden lassen, weil du möchtest das nicht verpassen, was dort eigentlich läuft. Wenn wir ihn erkennen, wird intensiver Lobpreis und tiefe Anbetung das unweigerliche Resultat sein. Wann immer wir in der Schrift lesen, wenn Menschen geheilt worden sind, wenn sie Jesus, den Herrn, als ihren Heiland erlebten, gab es immer eine Reaktion. Wenn immer der Herr Menschen anrührt und sie dem Herrn erleben, war Lobpreis die Folge. Zum Beispiel, Johannes und Petrus gingen zum Beten in den Tempel. Und auf ihrem Weg dort zur Gebetsstunde saß da dieser Mann und wie immer jeden Tag wollte er was haben, Almosen empfangen. Und sie sahen ihn an und plötzlich wussten, Gott möchte etwas tun hier, möchte sie verherrlichen. Und sie sagten zu ihm, Silber und Gold haben wir zwar nicht, aber was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesu, steh auf. Sie hatten die Autorität des Namens Jesu. Und sie nahmen ihn bei den Händen, richteten ihn auf. Und dieser Lahmgeborene, dieser für sein Leben lang zur Bettelei verdammte Mensch, fing auf einmal an zu hüpfen, zu tanzen, zu jubeln, den Herrn zu loben in einer ganz starken Weise. Glaubt ihr, dass es eine angemessene Reaktion ist? Warum lesen wir nicht da, dass der Lahmgeborene dann zu Petrus und Johannes kommt und sagt, ihr lieben Apostel, vielen Dank. Wenn du Gott erlebst, du kannst nicht anders als ihn preisen und ihn inbrünstig anbeten. Ich habe oft festgestellt, dass wenn das Wort gebracht wird und durch das Wort eine Offenbarung kommt, die besten Lobpreiszeiten sind für mich häufig gewesen nach diesem Öffnen des Wortes. Warum? Weil wir etwas von Gott gesehen haben und das hat uns etwas gegeben, was uns unweigerlich in einen tiefen, brennenden, eifrigen Lobpreis geführt hat. Also, Lobpreis ist eine Reaktion auf die Offenbarung der Erkenntnis der Eigenschaften Gottes und seiner Taten. Kommen wir zum zweiten Thema, zur zweiten Aussage über Lobpreis. Wir Menschen sind ja von Natur aus eigentlich Lobpreiser. Männer preisen ihre bevorzugte Automarke, andere ihre Fußballmannschaft. Frauen preisen ihre Kleidung oder ihre neuesten Rezepte. Habt ihr natürlich nicht. Ihr seid aus einer anderen Generation. Großeltern preisen ihre Enkelkinder. Für eine Großmutter, ihre Enkelkinder, die sind top of the rate. Kinder preisen ihr neuestes Spielzeug. Bestenfalls, und das ist das Beste, was sie machen können, ihren Daddy preisen. Mein Daddy, mein Vater. Mein Vater ist stärker als dein Vater. Ja. Geschäftsleute preisen ihre Produkte und sie tun das mit großer Überzeugung. Ich wundere mich manchmal, was Leute in der Lage sind zu verkaufen. Es muss ihre große Überzeugungskraft sein. Manche Leute sind so überzeugt von den Dingen, von den Standpunkten, von den Waren, die sie vertreten, die fangen sofort an, ihre Produkte zu preisen und so ordentlich dick aufzuziehen. Das ist Lobpreis. Ganz selbstverständlich preisen wir, was uns überzeugt und uns als lobenswert erscheint. Es ist natürlich für uns zu preisen. Es ist ganz natürlich. Du findest Lobpreis überall, in jedem Leben. Wir leben in einer Welt, die erfüllt ist mit Lobpreis. Aber meistens ist sie leider fehlgeleitet. Geht an die falsche Adresse. Aber diese Welt ist erfüllt mit Lobpreis. Jeder Mensch ist zum Lobpreis zu kriegen. Jeder Mensch. Du musst nur den richtigen Knopf finden. Und wenn du diesen Knopf drückst, manchen Leuten ist es einfach ihr Sport. Du drückst drauf und diese scheinbar total introvertierten Typen, auf einmal fangen die an zu reden und dir alles zu erzählen über ihren Lieblingssport. In Südafrika ist eine, die auch unserem Jüngerschaftskurs dort ist, ist ein Mädchen, die ist so still und so schüchtern, die ist immer still. Aber ich habe einen Knopf bei ihr gefunden. Ich habe herausgefunden, dass sie eine Leidenschaft für Hunde hat. Und wann immer ich zu ihr komme, sagen, wie geht's denn deinen Hunden? Da geht's los. Du sollst mal sehen, wie sie sich verändert. Ihr ganzer Gesichtsausdruck, sie fängt an zu reden, sie kommt total aus sich raus. Finde heraus, was die Leidenschaft einer Person ist, drücke diesen Knopf und diese Person wird sich als ein Lobpreiser de la Creme entwickeln. Weil wovon wir überzeugt sind, das preisen wir. Der Knopf eines Christen sollte Gott sein. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich habe gehört, du bist auch in einer Gemeinde, bist du denn auch Christ? Entschuldige bitte, dass ich Christ bin. Nein, wenn in unserem Leben jemand den Knopf drückt und sagt, Gott, dann sollte es sein, oh Gott, mein Gott, ich habe erlebt, wie der Herr mir heute so begegnet ist und zu mir geredet hat. Und übrigens, gestern habe ich erlebt, ein Versorgungswunder erlebt, ich habe gebetet und ich brauchte Finanzen und genau der Betrag, den habe ich bekommen, genau den Betrag, ist ein Wunder. Und davor den Tag habe ich eine Heilung erlebt. Und es war so wunderbar. Mein Gott ist wunderbar. Er ist mein Vater, er ist mein bester Freund. Er ist mein Lehrer, er ist mein Herr, mein König. Und das Größte, was es gibt, ist, für ihn zu leben. Was ist mit dir? Das sollte passieren, wenn bei uns Christen jemand auf den richtigen Knopf drückt. Also, zweite Definition. Lobpreis ist ein Ausdruck unserer Überzeugung über Gott. Drittens, und da möchte ich gleich den Titel zu geben, Lobpreis ist eine Verkündigung. Lass uns 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9 dazu aufschlagen. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Wir sind ein Volk, eine heilige Nation, das Volk Gottes, ein Volk, ein königliches Priestertum. Für was? Der Vers sagt, damit wir die Tugenden, und leider dieses Wort Tugenden ist für uns viel nicht mehr zugänglich, weil das ist ein bisschen altes Wort ist. Aber die Tugenden, das Wort Tugend bedeutet die lobenswerten Eigenschaften. Man sagt zum Beispiel, diese Person hat die Tugend, ehrlich zu sein. Oder diese hat die Tugend, hilfsbereit zu sein. Das ist eine Tugend, eine lobenswerte Eigenschaft. Natürlich gibt es dann, man sagt, dass man teilt das in A-Tugenden und B-Tugenden. Die A-Tugenden sind Tugenden, die wirklich jeder haben sollte. Und da gibt es B-Tugend. B-Tugend wäre zum Beispiel Pünktlichkeit. Ist auch eine lobenswerte Eigenschaft. Aber die Tatsache ist, dass ein Bankräuber muss auch pünktlich sein. Ja, und er muss auch präzise arbeiten. Von daher sind das andere Tugenden. Also die Tugenden sind die lobenswerten Eigenschaften und Fähigkeiten einer Person. Und wenn es heißt, dass wir die Tugenden Gottes verkündigen sollen, das heißt, dass wir die lobenswerten Eigenschaften, den Charakter und die Taten und die Person, das, was die Person Gottes ausmacht, verkündigen sollen, ausrufen sollen. Dieses Wort verkündigen ist das Wort ex angelo. herausproklamieren. Das ist etwas, was nach außen geht. Es ist nicht etwas, was verborgen ist oder was zurückgehalten ist, sondern etwas, was herausgebracht wird. Was verkündigen wir? Wie schon gesagt, seine Eigenschaften. Ja, Lobpreis ist eine Verkündigung seiner Eigenschaften. Zweitens, Lobpreis ist eine Verkündigung seiner Taten. Und da könnt ihr euch so aufschreiben, Apostelgeschichte 2, Vers 8 bis 11. Als nämlich der Heilige Geist am Pfingstfest ausgegossen wurde und sie anfingen in neuen Zungen, in neuen Sprachen zu reden, was geschah da? Die Menschen kamen zusammen und sie waren außer sich und überwältigt, weil sie zunächst einmal diese Jünger, diese galiläischen Fischer, in ihrem Dialekt, also nicht nur in Griechisch oder Aramäisch oder in üblichen Sprachen reden hören, sondern in ihrem spezifischen Dialekt. Du weißt, auch in Deutschland gibt es vier Dialekte. Du gehst irgendwo in ein hessisches Kuhdorf und da sprechen sie ganz anders als in dem nächsten Kuhdorf. Das passiert ja auch in Bayern übrigens. Ja? Ja, nicht, dass ihr euch überhebt hier. Stell dir vor, du würdest nach Jerusalem reisen und da würde irgend so ein Fischer aufstehen und er würde sagen, ja, preis dem Herrn. So müsst ihr euch das vorstellen. Aber was, und das ist der Punkt hier, was war der Inhalt ihrer Sprache? Da heißt es hier, und wie hören wir sie an jeder unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Die ersten Jünger zu Pfingsten. Das, was eine der ersten Auswirkungen von Pfingsten war, war Lobpreis. Sie waren im Obersaal, sie beteten, sie warteten, sie hofften, harrten, Verheißungen des Vaters, von der Jesus gesprochen hatte. Und dann war der Tag, und als der Heilige Geist kam und sie erfüllte, war das erste Resultat Lobpreis. Denn die Menschen um sie herum hörten sie die großen Taten Gottes verkündigen und preisen. Wenn Menschen getauft werden im Heiligen Geist und sie nicht anfangen, den Herrn zu preisen, was ist da los? Das sollte eigentlich passieren. Lobpreis ist die automatische Folge von Geistestaufe. Drittens, Lobpreis ist eine Verkündigung seines Namens. Wir verkündigen nicht nur seine Eigenschaften, nicht nur seine Taten, sondern wir verkündigen auch seinen Namen. Hebräer 13, Vers 15. Dort steht, durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Lobpreis ist, mit anderen Worten, das Bekenntnis seines Namens. Der Name einer Person ist ja nicht nur ein Wort. Wenn ich zum Beispiel den Namen Stefan sage, ratet mal, wer mit Sicherheit aufmerken wird. Stefan. Die Person, die so heißt, wird angesprochen. Warum? Weil mit dem Namen einer Person verbindet sich die eigentliche Person. Der Name einer Person steht für die Person selbst, samt ihren Eigenschaften. Der Name einer Person steht für das, was diese Person ist und tut. Und in gleicher Weise stehen die Namen Gottes nicht nur für das, was er tut, sondern für das, was er ist. David sagte, der Herr ist meine Burg, der Herr ist mein Schild, der Herr ist mein Erlöser, er ist mein Retter, er ist meine Festung. Das sind seine Namen und das ist sehr wichtig, dass wir im Lobpreis seinen Namen gebrauchen. Es reicht nicht aus, im Lobpreis nur davon zu singen, dass wir nach ihm verlangen haben, sondern der Lobpreis ist die Verkündigung seines Namens. Gebraucht in eurem Lobpreis, wenn ihr Lieder schreibt, gebraucht die Namen Gottes. Es sind genügend Namen Gottes in der Bibel. Der beste Name, den du gebrauchen kannst im Lobpreis und Anbetung, ist der Name Jesus. Weil in ihm, in dem Namen Jesus, sind sämtliche Namen Gottes vereint. In ihm findest du Gottes Fülle. Er ist die Fülle Gottes. Wenn wir den Namen Jesus gebrauchen, gebrauchen wir die höchste Autorität. Wenn wir im Lobpreis den Namen Jesus singen, gemeinsam verkündigen und ausrufen, Der Himmel hört das, weil der Vater hat Jesus den Namen gegeben über jeden anderen Namen, vor dem sich jedes Knie beugen muss. Und die Finsternis hört das. Und wenn der Name Jesu in einer Gemeinde, im Lobpreis gebraucht wird und wir uns eins machen und wir mit ganzem Herzen uns auf den Herrn ausrichten, im Geist geschieht etwas. Es wird etwas bewegt. Die geistliche Welt ist nicht weit weg. Wir brauchen auch gar nicht zu brüllen. Es sei denn, dir ist danach. Es ist gut, zu schreien. Aber die Hölle nimmt den Namen Jesu wahr. Jesus ist der Name, der über jeden Namen ist, vor dem sich jedes Knie beugen muss. Jedes himmlische, irdische und unterirdische. Jede Zunge muss bekennen, dass er Herr ist. Nehme nicht den Namen Jesus aus der Anbetung. Es gibt viele Namen Gottes. Und all diese Namen, die könntest du einsetzen im Lobpreis, wenn du Lieder machst. Viertens, Lobpreis eine Verkündigung seines Königreiches. Psalm 145, Vers 11 und 12. Dort lesen wir, sie werden sprechen von der Herrlichkeit deines Reiches. Sie werden reden von deiner Kraft, um den Menschenkindern kundzutun, deine Machttaten und die prachtvolle Herrlichkeit deines Reiches. Wenn wir unseren Lobpreis füllen mit der Bedeutung des Königreiches Gottes, wenn wir unserem Lobpreis das Reich Gottes verkündigen, wenn wir verkündigen, das Reich Gottes ist hier, das ist eine starke Proklamation. Wenn wir das wirklich meinen, was wir singen, dann kann ich euch sagen, das ist eine Proklamation, die in die unsichtbare Welt geht und die wie ein Hammer ist. Weil das Königreich Gottes spricht von dem Machtbereich, von der Königsherrschaft Gottes. Und wenn es etwas gibt, was der Fürst dieser Welt nicht ertragen kann, dann ist es erinnert zu werden, ständig erinnert zu werden, dass eigentlich jemand anders die Macht hat. Und das ist unser Gott. Und dass sein Machtbereich, dass seine Einflusssphäre, seine Zeit abgelaufen ist, zu einem Ende gekommen ist. Und dass das Reich Gottes das ewige Reich ist, was nie vergehen wird. Und wir sind Teil dieses ewigen Reiches. Und welch ein Vorrecht, als Botschafter dieses Reiches, das Reich Gottes zu verkündigen. Und so wie Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch, ist hier. Warum? Weil er da war. Wo Jesus hinkam, kam das Reich Gottes. Wo Jesus hinkam, brach das Reich Gottes an. Und wir wissen, in seiner Fülle wird das Reich Gottes erst in den nächsten Zeitalter kommen. Aber wann immer wir als Repräsentanten des Königreiches irgendwo hingehen, dann gehen wir rein und sagen, das Reich Gottes ist hier. Hier herrscht Gott. Jesus ist Herr. Dämonen raus. Bedrückung raus. Krankheit raus. Depression raus. So funktioniert das Reich Gottes. Und wenn wir das tun mit einer dienenden Haltung, nicht mit einer Arroganz, sondern mit einem Herz des Dieners, wenn wir so kommen als Botschafter an Christi Stadt, das heißt, seinem Charakter, in seiner Person funktionieren, das Reich Gottes wird sich manifestieren. Sprüche, Kapitel 15, Vers 13. Dort steht eine ganz interessante Wahrheit, wie es so manchmal in den Sprüchen zu finden ist. Ein fröhliches Herz macht das Gesicht heiter. In diesem Vers finden wir ein ganz wichtiges Prinzip verdeutlicht. Wenn ich hier zu Marion gehe und ihr auf die Füße trete, was wird kommen? Das Gesetz nennt man das Prinzip oder das Gesetz von Ursache und Wirkung. Und das findest du ganz häufig. Das ist ein universelles Prinzip. Ich weiß, Wissenschaftler diskutieren das neu und es gibt viele verschiedene Gesichtspunkte, aber eigentlich, wenn du es mal ganz einfach nimmst, das ist einfach so. Wenn du jemand auf die Füße trittst, als Reaktion gibt es bestenfalls ein Aua, schlimmstenfalls gibt es das auf die Nase. Das ist die Reaktion. Hast du schon mal deinem Sohn oder deiner Tochter oder einem Kind ein Geschenk gemacht? Kinder lieben es, Geschenke zu bekommen. Du gibst ihnen das Geschenk und in dem Moment beobachte genau ihre Reaktion. Die Augen gehen auf und sagen, wow. Das ist die Reaktion. Was passiert, wenn uns jemand einlädt zum Abendessen, wir sitzen am Tisch, da riecht es so richtig gut, also Dampf, der steigt uns in die Nase und schließlich geht's los. Und wir nehmen den ersten Bissen. Seht ihr? Das Gleiche. Wenn wir unterwegs sind, Urlaub machen und vielleicht ans Meer fahren oder in die Alpen, die Berge, wir sehen plötzlich eine wunderbare Szenerie, den Bayerischen Alpen. Boah, ist das schön. Das Sehen einer schönen Landschaft verursacht etwas in uns. Es verursacht eine Reaktion. Diese Reaktion ist, dass wir erstaunt sind, dass wir überwältigt sind. Gott zu sehen, hat auch eine Auswirkung. Das ist unsere vierte Definition. Lobpreis ist ein Ausdrucksmittel. Ob es glaubt oder nicht, wir Menschen sind alle ausnahmslos als ausdrucksstarke Personen geschaffen worden. Wir haben zwar alle verschiedene Persönlichkeiten und manche behaupten, sie sind introvertiert, manche bezeichnen wir als extravertiert. Aber eigentlich, wenn du es mal genau nimmst und wenn du mal von den ganzen unterschiedlichen Persönlichkeiten mal absiehst, wir haben alle eins gemeinsam und das ist, dass wir in Wirklichkeit extravertierte Wesen sind. Jeder durch die Reihe weg. Weil das ist etwas, was uns zutiefst so eigen ist, jeder Person. Was in uns ist, drückt sich normalerweise nach außen hin aus. Das bedeutet nämlich, extravertiert zu sein. Wer hat dir übrigens gesagt, dass du eine introvertierte Person bist? Wer hat gesagt, und diese Norm gesetzt und gesagt, die Deutschen, die sind nicht so extravertiert. Die Afrikaner, ja, die sind extravertiert. Wer hat das gesagt? Wer hat das Maß gesetzt? Die Tatsache ist, da kommen wir wieder zu dieser Stelle, was Jesus sagt, wem das Herz voll ist, dem läuft der Mund über. Es beginnt im Herzen, etwas wird verursacht, ein Knopf wird gedrückt und schließlich wird davon unsere ganze Person in Anspruch genommen. Das gilt eben auch für den Lobpreis. Er muss zum Ausdruck kommen. Manche Leute sagen, ja, ich preise so innerlich den Herrn. Da fragst du, singst du denn nicht? Oder irgendwie, warum machst du denn nicht mal deinen Mund auf? Oder du stehst da so wie so eine versteinerte Figur im Lobpreis. Ja, weißt du, ich preise den Herrn innerlich. Man kann den Herrn innerlich preisen. Es gibt Momente, dann sagt man auch so, ich muss jetzt innerlich beten. Das ist nicht das, was ich meine. Was passiert, wenn du dich freust? Das kann ich sofort sehen, wenn du dich freust. Sagst du, ich freue mich innerlich. Ich freue mich innerlich, ich habe die Freude des Herrn. Würdest du einer Person glauben, die so etwas sagt? Würdest du wirklich ernsthaft dieser Person glauben, wenn sie zu dir kommt, hallo und wie geht's dir? Und die Person sagt, ja, weißt du, ich habe die Freude des Herrn. Ich freue mich in dem Herrn. Würdest du dieser Person glauben? Wisst ihr, das ist so normal für uns, unsere Empfindungen zum Ausdruck zu bringen. So normal. Weißt du, sieh doch meine Hände einmal an. Da ist eine Verbindung von den Worten, die ich spreche, zu meinen Händen, mit denen ich gestikuliere. Unser Gesicht spricht mehr als viele Worte. Du kannst sehen, wenn Leute sich freuen. Du kannst auch sehen, wenn Leute traurig sind. Und wenn Leute in einer permanenten Traurigkeit leben, wird das ihr ganzes Leben beeinflussen. Warum? Weil Geist, Seele und Leib zusammengehören. Unsere Bibel, die wir hier haben, basiert auf ein hebräisches Menschenbild. Und die Hebräer hatten ja ein ganzheitliches Verständnis über den Menschen und über die Dinge um sie herum. Sie trennten nicht so sehr zwischen dem und diesem, und Seele, Geist, Körper. Es gibt eine Unterscheidung. Man kann das unterscheiden, aber man kann es nicht voneinander trennen. Leider ist es so, dass wir in unserer Gesellschaft sehr stark von einem griechischen Denken geprägt sind. Und das griechische Denken, das funktioniert so. Geist, Seele, Leib. Und wir kennen das alle, auch diese Grafiken, das ist der Mensch, das ist der Geist, das ist seine Seele, das ist der Leib. Das soll uns helfen, zu unterscheiden. Aber es sollte uns nie dazu führen, dass wir diese Bereiche voneinander trennen. Das kannst du nicht. Aus diesem Denken, aus diesem griechischen Denken kommt die Vorstellung, dass man sich innerlich freuen kann, ohne das zu zeigen. Aus diesem Denken kommt die Vorstellung in uns deutschen Köpfen heutzutage, dass wir den Herrn preisen können, innerlich, ohne das zum Ausdruck zu bringen. Es ist sehr interessant, dass die jüdische Kultur, die Juden, wisst ihr, sind sehr ausdrucksstark. Wenn du die Schrift studierst, da siehst du, wie Menschen eine Fähigkeit besitzen, ihr innerstes Wesen in einer ganz starken, extremen Weise zum Ausdruck zu bringen. Und das ist sehr gesund. Das ist sehr gesund. Aus diesem Denken, aus diesem griechischen Denken, entstand auch die sogenannte Gnosis. Das war eine Lehre, die in den Tagen der jungen Gemeinde ganz stark verbreitet war. Und sie kam aus diesem griechischen Verständnis heraus und in dem gesagt wurde, alles was Geist ist, ist gut. Und alles was Körper ist oder Seele ist, ist schlecht. Und diese Lehre führte schließlich dazu, zu einer totalen Verzerrung des Evangeliums, weil diese Leute behaupteten, Jesus ist gar nicht physisch gestorben. Und diese Lehre sagte schließlich auch, dass Jesus gar nicht physisch auferstanden sei, nur sein Geist auferstanden sei und verleugnete somit die Tatsache und Realität der Erlösung. Und wenn wir uns mit Lobpreis beschäftigen, müssen wir uns damit auseinandersetzen. Wir müssen uns Stück für Stück befreien von einem falschen Konzept. Und die Bibel, wenn du sie mal so liest, so ganz von diesem Blickwinkel her, da ist so viel Ausdruck drin. Da sind so viele Dinge drin, die von Empfindung der Menschen beschreiben, die Empfindung der Menschen ausdrücken. Weißt du, als Jesus nach Jerusalem, an den sogenannten Palmsonntag, den wir so kennen, nach Jerusalem einzog, die ganze Stadt war aus dem Häuschen. Die haben ihre Sachen weggezogen, haben sie auf den Boden geschmissen. Die anderen haben dann die Palmbäume geplündert und die Palmzweige geschwenkt. Und sie haben alle laut gerufen, Hosanna, gepriesen sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Wenn eine deutsche Delegation da gewesen wäre in diesen Tagen, die hätten gedacht, wie seelisch begrüßt man so Jesus. Die haben gar kein Problem, die haben überlegt, ist das jetzt seelisch oder geistlich oder körperlich oder... Ihre ganze Person war beteiligt. Was machst du mit so einer Bibelstelle wie zum Beispiel in Malachi? Kapitel 3, Vers 20. Da geht es um den Zustand des Volkes Gottes, was nach einer langen Zeit der Gefangenschaft in die Freiheit gelassen wird. Und interessant, wie Malachi das beschreibt hier. Aber über euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber. Meine Zeit. Tut man denn sowas? Wer von euch hat mal Mastkälber springen sehen? Kälber, die aus dem Stall gekommen sind, nach einem langen Winter. Aber würdest du sagen, das ist ziemlich extrovertiert, ziemlich ausdrucksstark? Und hier sagt der Prophet, die Leute, die befreit werden von der Dunkelheit und Enge des Stalls, ein Bild für die Gefangenschaft, diese Leute werden hüpfen und springen wie die Mastkälber. Ist doch angemessen, wenn man befreit wird oder nicht? Warum soll man denn unerlöst reinschauen, wenn man erlöst ist? Wir brauchen ein richtiges Menschenbild, um damit richtig umzugehen. Psalm 103, Vers 1, dieser Psalm von David, da sagt er, preise den Herrn, meine Seele. und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Gott verachtet die Seele des Menschen nicht. Wir tun das sehr oft. Wir verachten unsere seelischen Bedürfnisse, wir verachten den Zustand unserer Seele. Und als Christen sind wir gut da drin, alles, was nicht direkt geistig erscheint, als seelisch abzustempeln. Gott ist am ganzen Menschen interessiert. Und unsere Seele muss satt sein. David sagt, preise den Herrn, meine Seele. Weil Lobpreis sättigt unsere Seele. Sie macht uns satt. In einem gewissen Sinn muss wahrer Lobpreis seelisch sein. Weil Gott möchte, dass in unserem Lobpreis nicht unser Geist beteiligt ist, sondern auch unsere Seele. Das bedeutet, die Seele spricht von dem Gefühl, unserem Willen, von unserem Verstand. Die Gefühle gehören in den Lobpreis. Und wenn jemand mal so richtig was für den Herrn fühlt, ist doch schön. Dann macht doch deinen Bruder nicht fertig und sagt, Mann, wie wäre seelisch hier. Ja, der hüpft da so rum. Lass ihn doch. Was ist denn daran verkehrt? Stell dir mal vor, er würde Purzelbäume schlagen und so wie damals zu Zeiten der Quäker, einer Erweckungsbewegung vor einigen hundert Jahren, die hießen Quäker, weil die kamen ihren Gottesdienst und zitterten die ganze Zeit. Solange sie ernsthafte Gläubige sind und solange sie Menschen sind, die den Herrn mehr lieben als alles andere und gegründet sind und nüchtern sind in Gott. Wenn du nüchtern in Gott bist und nüchternen Glauben hast, du kannst schier alles machen. Wenn ich weiß, dass du nicht so ein Luftikus bist, sondern wirklich etwas hast von Gott. Also was ist ein seelischer Mensch? Das muss ich dazu sagen, um das abzurunden. Ein seelischer Mensch ist jemand, der von seiner Seele dominiert, bestimmt wird. Und hier kommen wir zu diesem Punkt, wo viele Leute Probleme haben, ist, wenn Menschen nicht vom Geist Gottes dominiert werden, sondern von ihrer Seele. Und das ist natürlich falsch. Deswegen sagt die Bibel, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches, das Fleisch, was sich durch die Seele zum Ausdruck verleiht, nicht erfüllen. Die Lösung, wie man sich bewahrt vor einem seelischen Gottesdienst, einem negativen seelischen Gottesdienst, ist, dass man alles verbietet. Das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist, dass man die Leute lehrt, im Geist zu wandeln. Ernsthaft mit Gott zu sein. Dass man die Leute lehrt, einen soliden, nüchternen Glauben zu haben. Und dann brauchst du keine Angst zu haben, dass die Leute seelisch abheben oder sonst etwas. Weil wenn Menschen im Geist wandeln, wenn wir mehr im Geist wandeln würden, ich glaube, wir hätten mehr Lobpreis, mehr extravertierten Lobpreis und weniger Probleme damit. Also, die Lösung ist nicht, alles verbieten. Hier herrscht Sucht und Ordnung. Hier wird nicht getanzt. Hier wird nicht gejauchzt. Die Lösung ist nicht zu verbieten, sondern die Lösung ist, im Geist zu wandeln. Jesus sagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. In das Reich der Himmel eingehen, in die Himmelsdimension, in die Anbetung im Geist einzusteigen, setzt voraus, dass du werdest wie ein Kind. Wir sind Kinder. Kinder sind einfältig. Kinder sind abhängig. Kinder haben Vertrauen. Wenn du dein Kind auf die Mauer stellst und du stehst da unten und sagst, spring, dein Kind wird springen. Nicht, weil es so mutig ist, sondern weil es dir vertraut. Springt einfach. Kinder haben ganz wunderbare Eigenschaften. Deswegen sagt Jesus, werdet wie die Kinder. Und er sagt hier etwas sehr Interessantes. Hier, das ist in Matthäus 18, Vers 3 und 4. Wenn jemand sich selbst erniedrigen wird, wie dieses Kind, ist er der Größte im Reich der Himmel. Das bedeutet, zu werden wie ein Kind, das hat damit zu tun, dass wir uns selbst erniedrigen. Das heißt, dass wir uns demütigen. Sofort fällt mir eine Person ein, die in diesem Zusammenhang das getan hat. David, als er die Bundeslade holte in seine Stadt, er vollzog ein großes Fest, war feierlich. Und er war so begeistert, er war leicht gekleidet, er hatte nur ein leinenes Ephod an und tanzte und hüpfte und sprang vor dem Herrn. Und er hatte eine gute Zeit. Und er kam nach Hause, da erwartete ihn seine Frau mit dem Nudelholz. David. Ja, mein Schatz, wo warst du übrigens? David, hier muss man dir etwas sagen. Wie kannst du es wagen, dich so unehrwürdig zu verhalten? Weißt du nicht, dass du der König bist? Wisst ihr, was David sagt? Ja, vor dem Herrn will ich tanzen. Und ich will noch geringer werden in meinen eigenen Augen. Seht ihr, was David dazu brachte, zu tanzen, war seine Liebe zum Herrn und seine Demut. Und könnte es sein, dass ein mangelnder Ausdruck im Lobpreis und Anbetung in unseren heutigen Gottesdiensten, könnte es nicht sein, dass es zumindest einen gewissen Teil daran liegt, dass wir furchtbare stolze Knöpfe sind. Wir sind mehr daran interessiert, vor Menschen gut dazustehen und nicht unser Gesicht zu verlieren, anstatt Gott mit ganzem Herzen zu preisen. Was wird der denken, was wird jener denken? Ist doch egal. Er sollte selbst den Herrn anbeten. Die Gemeinde ist das Haus Gottes. Es ist der Ort, wo es um Gott geht und nicht um uns Menschen. Und ich rede nicht darum, dass wir unweise sind oder dass wir ausfallend sind oder irgendetwas. Wie gesagt, das Geheimnis ist, im Geist zu wandeln. Aber wenn wir denken, wir sind geistlich, nur weil wir dann uns benehmen können, uns zusammennehmen, dann haben wir alles verpasst. Du wirst nicht in das Reich Gottes eindringen. Du wirst nicht in die Dimension hineinkommen, in der Freiheit ist, in der Leben ist, in der Erfüllung ist, in der Gott verherrlicht wird. Erst wenn du wirst wie ein Kind, das bedeutet sich zu demütigen, wirst du in die ganze Fülle Gottes hineinkommen. Oft entschuldigen wir unsere Ausdruckslosigkeit im Lobpreis dadurch, dass wir sagen, ja, wir haben einfach eine andere Kultur. Wir sind einfach deutsch. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Wir Deutschen sind einfach anders. Wie gesagt, die in Afrika, die Amerikaner sowieso, die sind sowieso abgedreht, alle verrückt. Die Afrikaner sind alle oberflächlich. Wir können den ganzen Tag nur singen, können sie auch, das stimmt auch. Muss ich zugeben. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie oberflächlich sind. Wir sagen, das tut man bei uns nicht, in unseren Kreisen. Was ist wichtiger, Gottes Maßstab oder die Gemeindekonstitution deiner Bewegung? Was ist wichtiger, Gott zu ehren oder Menschen? Das Problem ist, dass wir im Laufe der Geschichte, der Kirchengeschichte, der Entwicklung des Christentums, wir haben was überliefert bekommen von einer Generation zur anderen. Und Tradition ist ja eigentlich nicht schlecht. Ja, Tradition ist neutral. Man kann nicht sagen, dass Tradition schlecht ist. Manchmal schimpfen wir auf Tradition, das ist alles Tradition. Es kann gut sein. Es ist eigentlich immer die Frage, was übergeben wir. Weil Tradition bedeutet etwas übermitteln. Das ist die Bedeutung dieses Wortes, des lateinischen Wortes Tradition, wo wir unser Wort Tradition haben. Übermittlung, übergeben. Das Problem ist, dass etwas Falsches übermittelt wird in die nächste Generation und wir denken dann, das ist der Maßstab. Wir übernehmen das von der letzten Bewegung und denken, das ist so, wie es in der Bibel steht. Eine Kopie von einer Kopie ist immer schlecht, immer ungenau. Also wenn wir herausfinden wollen, was Gottes Maßstab ist, was ihm gefällt, dann dürfen wir nicht uns orientieren an etwas, was überliefert wurde und wieder überliefert wurde, sondern wir müssen zum Original gehen. Und das Original ist immer das Wort Gottes. Und wir dürfen nicht Lobpreis festmachen an dem, was für unser Temperament und unsere Kultur in Ordnung ist. Wisst ihr, ich glaube, das ist eine Lüge, wenn gesagt wird, dass wir Deutschen so nicht so ausdrucksstark sind. Das stimmt einfach nicht. Wir sind ausdrucksstark. Wie ich das vorher schon gesagt habe, generell als Menschen sind wir ausdrucksstarke Wesen. Aber du musst nur an den richtigen Plätzen gehen, um festzustellen, dass wir Deutschen sehr, sehr, sehr emotional veranlagt sind. Sehr. Das Problem ist, wenn wir zum Gottesdienst kommen, wenn wir zum christlichen Bereich kommen, scheint es so, dass wir unsere ganze Persönlichkeit verändern. Und das sollte nicht so sein.